Grüß Gott zu Kernöl für die Seele, dem Podcast der Evangelischen Kirche in der Steiermark. Ich bin Superintendent Wolfgang Rehner, freue mich heute auf das Gespräch mit Maria Tarskich. Sie kommen ursprünglich aus Russland. Herzlich willkommen.
Genau, ich komme aus Russland und vielen Dank für die Einladung.
Ja, und damit wir uns jetzt kennenlernen, stellen wir uns gegenseitig so ein paar Dinge vor und fragen, ob das wahr ist oder unwahr. Ich beginne gleich. Ich bin in Rumänien in die Schule gegangen, in der Zeit des Sozialismus, und ich habe in meiner Matura Russisch gehabt. Wahr oder unwahr?
Wahr.
Naja, das stimmt nicht. Es ist ganz interessant, wir waren ein Ostblockstaat, Rumänien, also ein Bruderstaat der UdSSR damals, aber ich habe durch die ganze Schulzeit hindurch keine einzige Russischstunde gehabt. Ja. Was wollten Sie fragen?
Wahr oder unwahr? Ich beginne vielleicht mit einem Klischee. Ich habe nie Wodka getrunken. Wahr oder unwahr?
Puh. Soll ich das jetzt glauben? Ich kann das nicht glauben. Also ich sage unwahr.
Da liegen Sie recht, ja. Das lässt sich nicht vermeiden in Russland.
Lässt sich nicht vermeiden in Russland. Okay. Das heißt, jetzt bin ich wieder dran. Ich habe die Ukraine besucht. Und zwar weniger als 5-mal.
Ich glaube, das ist wahr.
So ist es. Ich bin in der Ukraine gewesen, allerdings erst nach 1991, nach der Unabhängigkeit. Also in der Zeit der Sowjetunion war ich nie in der Sowjetunion. Und ich war 3 oder 4-mal, ich weiß es nicht mehr genau.
Ja. Ja, dann zu mir. Ich bin einmal mit dem Fallschirm gesprungen. Was glauben Sie, ist das wahr oder unwahr?
Das klingt sehr spannend. Das klingt sehr spannend. Und ja, ich traue es Ihnen zu. Da gehört Mut dazu, mit dem Fallschirm zu springen.
Ja, ja, da liegen Sie richtig. Mhm. Und zwar, das war in Sibirien, wo ich als Dolmetscherin für einen Profi, also Fallschirmspringer, gedolmetscht habe. Und zum Schluss, am letzten Tag, hat er einfach so aus dem Stegreif vorgeschlagen, magst nicht du einmal springen? Und das ist dann passiert.
War das ein Tandemsprung oder sind Sie ganz alleine gesprungen?
Nein, das war, also ich war ganz alleine, aber ich musste nicht eben das
auslösen,
sondern das war mit dem Draht, aber das war fantastisch und großartig. Das war wirklich einer der schönsten Ereignisse in meinem Leben.
Ja. Und von welcher Höhe geht das dann weg?
So? Das war so circa 700 Meter.
Aha. Und das war ein Flugzeug oder ein Hubschrauber?
Das war ein Flugzeug und die Profis haben natürlich dann von 2000 bis 2500 gesprungen. Also die waren schon etwas höher.
Aha. Aha. Ich bewundere Sie. Meine Traumreise ist mit der transsibirischen Eisenbahn bis Vladivostok fahren. Wahr oder unwahr?
Wahr.
Das ist richtig. Das ist richtig. Da freue ich mich schon auf meine Pension, damit ich das einmal genießen kann. So. Für mich ist das so, der Gedanke so faszinierend, wenn es nach Osten geht, dann geht es immer weiter. Immer weiter. Wenn man nach Westen geht, kommt irgendwann das Meer. Aber nach Osten geht es immer noch weiter und immer noch. Und ich glaube, das macht etwas mit dem Menschen, wenn man so das Gefühl hat, man kann gehen und gehen und gehen und Es geht immer weiter, man kommt nicht ans Ende.
Und dabei befindet man ja sich immer in Bewegung. Das ist das, diese Weite und Bewegung. Also ich bin schon etliche Male mit dem transsibirischen Eisenbahn gefahren, weil ich ursprünglich aus Sibirien komme, aus Irkutsk, am Baikalsee. Genau, und das ist circa in der Mitte zwischen Moskau und Wladiwostok. Und das ist wirklich empfehlenswert. Das hat etwas in sich Meditatives und ja, auf jeden Fall.
Und von Moskau wert. Nach Irkutsk, wie lange ist man da unterwegs?
Da ist man 3 Tage unterwegs.
Okay.
Und dann weiter nach Wladiwostok, denke ich mir, auch so 3 oder 4 Tage. Also insgesamt dauert das eine Woche.
Da rechnet man nicht in Stunden, sondern in Tagen, auch schon das allein ist ja so etwas.
Genau.
Mir kommen die Fahrten in meine Heimat immer weit vor. Das sind dann so, je nachdem von wo man fährt, 1400, 1200 oder auch nur 1000 Kilometer. So. Und ich habe festgestellt, es gibt, also die sind nicht immer gleich lang. Der Weg hin ist kürzer als der Weg her.
Das stimmt, also ich kann das nur bestätigen. Ja. Das ist irgendwie so subjektiv. Aha. Wirklich nicht gleich, ja.
Ja, und welcher Weg dauert für Sie länger? Der Weg nach Hause oder der Weg von zu Hause weg?
Also der Weg hin dauert länger.
Nach Hause dauert es länger
als wieder zurück. Weil anscheinend man in Vorfreude ist und dann muss das sofort geschehen und jede Minute empfindet man als Verzögerung.
Okay, Ihre dritte Frage?
Dritte Frage, ich war 5-mal in Afrika. Wahr oder nicht wahr?
Als Russisch-Dolmetscherin in Afrika hat man sicher viel zu tun. Wahr?
Nein, das ist nicht wahr. Ich war nur 1-mal in Afrika.
Aha. Ist Afrika für Sie so etwas wie eine Traumdestination?
Das ist einfach eine große Unbekannte. Und deswegen wollte ich das wirklich die Gelegenheit wahrnehmen, das Land, also Kontinent kennenlernen. Ich war in Uganda.
Oh ja.
Und das war natürlich auch sehr faszinierend und eine Bereicherung für mich.
Was war für Sie so das stärkste Gefühl in Afrika, so das Faszinierendste an Afrika?
Natürlich die Natur, aber das, was mich wirklich so tief berührt hat, dass das nicht Gesamtbevölkerung Zugang zu Trinkwasser hat. Das war für mich so zu realisieren ganz unmöglich.
Also der Mangel an Trinkwasser war so das Stärkste. Ja, interessant. Für mich war in Afrika das stärkste Gefühl dieses, dass sie eine enorme Freiheit haben. Die Leute. Sie leben eine Freiheit, obwohl sie nicht viel haben, aber sie leben in einer großen Freiheit, war so mein Empfinden.
Das stimmt, das kann ich auch bestätigen. Ja.
Okay, wir sind heute hier zusammen, weil im Moment die ganze Welt Richtung Ukraine blickt und weil aus der hiesigen Perspektive es so ausschaut, die Welt wird eingeteilt in Gut und Böse. Und jetzt haben wir vorgestern hier in Graz einen Vorfall gehabt, dass ein wildfremder Mensch an einer Tür läutet, auf der ein russischer Name steht. Und dann macht, wenn ich das richtig mitbekommen habe, öffnet die Frau die Tür und der wildfremde Mensch, betrunken, fängt an und schlägt. Ja. Und da habe ich gedacht, das darf doch nicht sein. Wie erleben Sie dieses, dass Sie jetzt als Russin in Graz, die schon 30 Jahre lang hier lebt, erleben Sie die Menschen jetzt gleich wie in den letzten 30 Jahren oder anders? Und wenn ja, was ist anders und wie fühlt es sich für Sie an?
Also gleich an das anknüpfen, was Sie zuvor gesagt haben. Mhm. Ich habe natürlich von diesem Vorfall auch aus den sozialen Medien erfahren. Und erster Zustand war wirklich Schock und Angst. Das ist wirklich ganz komisch wahrscheinlich, weil der Moment, wo ich das erfahren habe, ich wohne außerhalb von Graz, also wirklich, wo Füchse gute Nacht sagen, und ich war unterwegs spät am Abend mit zwei Hunden und plötzlich höre ich sowas von einer Freundin von mir und mich wirklich überwältigt sofort Angst. Und ich denke, das ist so irrational, das kann ja nicht wahr sein. Aber für 3 Sekunden lang, das war wirklich dieser Zustand von Angst. Mhm. Natürlich dann mit ein
dann,
bisschen...
Dann schaltet man das
genau,
Hirn ein.
Genau, man schaltet das Hirn ein und sagt, okay, das ist alles gut, es ist vertraute Umgebung, deine zwei Hunde und eigentlich wunderbare Nacht. Aber wie gesagt, diese 3 Sekunden, das habe ich erlebt, also diese Angst. Aber im Normalalltag, das ist so wie immer, so wie vor 30 Jahren. Also ich persönlich spüre überhaupt keine Abneigung, geschweige von Hass. Oder also eher im Gegenteil, sehr viele Kollegen von mir mir geschrieben haben, Maria, also bitte nimm nicht persönlich. Es gibt Leute, die vielleicht eben in Schwarz und Weiß denken, aber nimm das nicht persönlich, und Putin ist nicht gleich alle Russen, und mhm. ich habe wirklich sehr viel Unterstützung bekommen.
Mhm. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir mit Pauschalurteilen die Situation eigentlich schlimmer machen. Wenn man so ein Pauschalurteil hat und sagt, alle Russen oder alle Ukrainer oder alle Österreicher, nicht, dann haben wir ja, sehr, sehr schnell das Problem, dass man nicht mehr die einzelne Person sieht.
Genau das ist die Gefahr. Ja, wenn man in diesen Kategorien Schwarz-Weiß und Pauschalierung denkt, dann hat man keine Verbindung oder keinen Zugang, und damit bewegt man sich in irgendeinen abstrakten Dingen, und die Menschen, die dahinter stehen, bleiben eigentlich einem verwehrt. Also man urteilt meiner Meinung nach ohne menschliche Grundlage, und das ist der falsche Zugang, meiner Meinung nach.
Wie geht es Ihnen, wenn Sie jetzt sehen, dass hier in Österreich aus Solidarität viele Leute die ukrainische Flagge oder die ukrainischen Farben hervorholen oder tragen? Wie geht es Ihnen damit?
Also ich verstehe das sehr gut, und ich verstehe, dass Menschen einfach sich so solidarisieren und mit allen Mitteln, die denen jetzt zur Verfügung stellen, mit diesen friedlichen Mitteln kundtun, das Gefühl und die Wahrnehmung der Situation.
Was ich wissen möchte ist, gibt es so etwas wie einen kleinen Stich ins Herz, warum jetzt die ukrainische Flagge und nicht die russische?
Nein, also es gibt keinen Stich, weil ich glaube, ich sehe beide Seiten.
Wie können Sie beide, woher kommt das? Haben Sie irgendwelche, was verbindet Sie mit der Ukraine, was verbindet Sie mit Russland?
Das ist eben vielleicht, meine Geschichte ist etwas speziell, weil für mich ist das noch immer in meiner Wahrnehmung noch immer ein oder sehr verwandtes Volk. Meine Geschichte ist so, dass ich auf der Krim maturiert habe.
Oh ja.
Und letzte 2 Jahre habe auch Ukrainisch lernen müssen oder gelernt. Und dann bin ich nach Irkutsk zum Studieren gefahren. Und mein Papa bzw. meine Familie ist auf der Krim geblieben. Und dann wurde Krim ukrainisch und somit plötzlich meine Eltern zu Ukrainern. Also deswegen ist das für mich alles sehr, sehr vernetzt, und sehr verbunden. Also ich sehe das noch nicht so strikt geteilt. Deswegen vielleicht meine Fähigkeit, jetzt beide Seiten zu sehen, wahrzunehmen und mitfühlen. Weil ich fühle wirklich mit beiden Seiten.
Okay.
Das ist einfach eine Tragödie.
War das für Sie ein Verlust damals emotional, als die Ukraine selbstständig geworden ist?
Eigentlich nicht. Das war einfach Tatsache Kenntnis zu nehmen. Das war keine Ablehnung, sagen wir so. Das ist einfach passiert und das ist okay.
Mhm. Ich denke jetzt, so meine Großmutter ist hier in Graz geboren, hier aufgewachsen, vor dem Ersten Weltkrieg. Und damals hat, meine Heimatstadt, hat damals zu Österreich gehört. Ja, dann war der Krieg zu Ende und dann ist Österreich klein geworden und dann war Ungarn dazwischen und dann war meine Heimatstadt auch nicht in Ungarn, sondern in Rumänien. Ja, und meine Großmutter hat dann von hier nach Rumänien geheiratet. Ja, okay. Als sie geheiratet hat, war das schon Rumänien. Aber irgendwie für die Generation damals war es so, da ist ein Stück von ihrer Welt verloren gegangen, weil aus einem großen Land dann mehrere kleine Länder geworden sind.
Mhm, ja?
Und deswegen erzähle ich es jetzt, weil Sie ja das in Ihrer Biografie für sich dann erlebt haben, dass aus einem großen Staat mehrere kleinere Staaten geworden sind, obwohl Russland immer noch so das riesigste aller Länder ist, wo man tagelang mit der Bahn fährt.
Ja, genau.
Aber dieses, ist es ein Verlust oder nicht? Da frage ich nochmal nach. Können Sie das verstehen, dass es für Menschen vor 100 Jahren ein Verlust war? Damals mit Österreich,
das Ungarn, kann ich Rumänien, natürlich ja. verstehen,
und,
ja.
Und kennen Sie Menschen in Russland, für die das sich auch so anfühlt, wie ein Verlust, wie etwas? Sie sagen so ziemlich emotionslos, ist halt so. Ukraine ist jetzt Ukraine, Russland ist jetzt Russland. Andere sehen das nicht ganz emotionslos, oder?
Ich glaube, das ist der Zeitpunkt sehr entscheidend. Ja? Also zu dem Zeitpunkt war das einfach ein Brudervolk mit ähnlicher Kultur, ähnlicher Sprache. Und das war eben, es war viel mehr, was verbindet und nicht viel mehr, was uns trennt. Mhm. So habe ich das gesehen. Und in meiner Familie konkret war natürlich ein bisschen eine Hürde, die Sprache zu lernen. Für meinen Papa, er hat dann, also sich schwer getan, aber irgendwann einmal hat er das dann verstanden. Sprechen konnte er nicht so fließend, aber das war es eigentlich, weil wir konnten ganz normal reisen und ja.
Okay, jetzt noch einmal zur Sprache. Sie sind ja Übersetzerin, Dolmetscherin.
Genau.
Okay, das heißt, Sie sind in der russischen Sprache absolut zu Hause.
Zu Hause.
Ja, und das Ukrainische, das mussten Sie dann lernen in der Schule, sagen Sie?
Ja, beziehungsweise von der ukrainischen Sprache war ich befreit, aber die ukrainische Literatur habe ich gelernt
okay.
in der Schule, ja.
Okay, interessant. Wie groß ist der Unterschied zwischen Ukrainisch und Russisch?
Ist nicht allzu groß. Also ich kann Großteil, wenn Ukrainisch gesprochen wird, verstehen. Nur natürlich selber sprechen, das ist ein Stück schwieriger.
Ist das ungefähr so, wie wenn jemand österreichischen Dialekt spricht und der andere spricht Deutsch? Oder ist der
doch Unterschied? Ein bisschen mehr. Also bisschen der Unterschied, mehr. Vielleicht so wie Holländisch, würde ich sagen, so. Oder dazwischen.
Aha, okay. Also es muss schon ein bisschen ein fieser Dialekt sein.
Ein fieser Dialekt, genau, dann. Dann.
Okay.
Ja. Und vielleicht noch eine Information aus meiner Biografie. Meine zwei Onkel, also meine Mama hat Zwillinge, Brüder, Und die sind mit 17 aus Sibirien nach Kiew gefahren, um dort zu studieren. Und haben dann dort Zivilluftfahrt-Universität besucht. Und eine ist dann in Kiew geblieben und der andere ist dann nach Russland gegangen. Und der in Kiew geblieben, der hat sein Leben lang und ist noch immer derzeit, in dem Moment, wo wir jetzt sprechen, befindet sich in Kiew.
Da hat man aber Sorgen.
Da hat man Sorgen, natürlich. Mhm. Ja. Das ist einfach, um zu zeigen, dass wirklich die Familien sind so, ja, das ist keine strikte Teilung, Ukrainer und Russen.
Ja, Sie haben ja jetzt in Ihrer Wohnung, haben Sie aus der Ukraine Ihre Cousine, ist das die Tochter dieses Onkels?
Genau, das ist die Tochter dieses Onkels, genau, mhm. Mit ihrem kleinen Sohn ist sie zu mir gekommen.
Die sind jetzt geflüchtet, vorige Woche oder wann?
Genau, die haben noch rechtzeitig geschafft, weil dann ist eine Brücke gesprengt worden und die haben das mit dem Auto geschafft.
Okay. Wie geht es Ihrer Cousine? Hat sie Angst? Kann sie schlafen?
So wie ich sie wahrnehme, sie ist wirklich traumatisiert. Das sind alle Anzeichen. Sie ist sehr fokussiert, sehr angespannt und sie macht jetzt das Beste draus im Sinne, dass sie ihren Sohn versorgt, aber natürlich mit Herz und Gedanken, sie ist in der Ukraine und ständig im Telefon und sie schaut sehr viel und zeigt natürlich mir die Szenen oder sagt mir, was passiert und es geht ihnen nicht gut.
Klar, klar, es kann einem ja nicht gut gehen in der Situation.
Genau. Mhm.
Und Ihr Sohn, mit dem sie hier ist, der ist wie alt?
Er ist 4.
Er ist 4. Mhm. Kann er schlafen?
Er hat emotionale
Ausbrüche.
Ausbrüche. Und jetzt beobachten wir das und wir wissen nicht, auf was das zurückzuführen. Vielleicht auf den emotionalen Zustand der Mutter, vielleicht auf das, dass die Umgebung komplett neu ist, weil er sehr behütet aufgewachsen. Er ist nicht einmal in den Kindergarten gegangen. Also wirklich, er hatte fixe Bezugspersonen und jetzt ist alles, steht Kopf. Und eben die Mama hat nicht diesen gewohnten psychoemotionalen Ressource.
Okay, an einem solchen Einzelbeispiel wird für mich jetzt sehr vieles sehr schön sichtbar, was ein Krieg anrichtet abseits der Auseinandersetzung mit Waffen. Das ist das, was bei Ihrer Cousine ist, bei deren Sohn, bei deren Vater. Das sind diese Auswirkungen des Krieges, die man ja, wenn man in einem Schulbuch, in einem Geschichtsbuch über Krieg liest, dann liest man, von wann bis wann es gedauert hat, wie viele Opfer es gegeben hat und wo die Fronten verlaufen sind. Aber was das für die Menschen bedeutet?
Das ist unfassbar. Wir sind wirklich glückliche Generation gewesen, die ohne Krieg aufgewachsen ist. Ja. Und jetzt... das ist Ironie des Schicksals. Ich bin seit fast 25 Jahren da und die Alona, meine Cousine heißt Alona, hat mich noch nie besucht. Und wir haben jetzt letzte Zeit immer intensiver das geplant. Und sie hat gesagt, jetzt im Sommer komme ich. Ja? Mhm. Und als wir in Graz waren, in der Altstadt, wir waren kurz in Kerngasse, sind spazieren gegangen und sie sagt, das ist jetzt ganz ein komisches Gefühl. Also ich fühle mich irgendwie doch als Tourist und schaue mir Altstadt, das ist wunderbar, und diese Wahrnehmung als Tourist. Und dann gleichzeitig, weil sie eben nur mit einem Koffer geflüchtet ist, als ich meine Nachbarn gebeten habe um Kindersachen und eben Kinderkleidung, alle haben dann gespendet. Und sie sagt, jetzt fühle ich mich wirklich wie Flüchtling. Also diese Ambivalenz in der Wahrnehmung und in der eigenen Wahrnehmung, das ist ja alles da. Mhm. Sie ist auch Tourist und auch Flüchtling.
Ich weiß nicht, ob ich mich täusche, aber ich meine jetzt bei Ihnen, also bei Ihnen spüre ich jetzt zwei Dinge. Das eine ist Herzlichkeit, Verbundenheit und Zuwendung und damit verbunden auch eine gewisse Stärke, gerade wenn es jetzt um das Verhältnis zu Ihrer Cousine und deren Sohn geht und um die Gedanken an den Onkel und so weiter. Und gleichzeitig spüre ich so etwas wie komplette Hilflosigkeit.
Das stimmt, das übersteigt einfach Fassungsvermögen.
Mhm. Und ja. Es ist wahrscheinlich auch nicht einmal eine Lösung in Sicht, denn wie soll es funktionieren, dass das Ganze wieder aufhört?
Das ist eben, Sie haben das ganz richtig erfasst, das ist wirklich da, diese Ohnmacht. Mhm. Man ist einfach diese Ohnmacht ausgeliefert und man probiert einfach irgendwie doch ein Stück Normalität zurückzugewinnen, beziehungsweise der Cousine zu geben.
Jetzt erzähle ich Ihnen einmal, wahrscheinlich ist das eh bedeutungslos, aber ich erzähle es Ihnen trotzdem, wie es mir mit der ganzen Geschichte geht.
Ja.
Es ist auch dieses Gefühl, man kann ja nichts tun. Und gleichzeitig bin ich dankbar, weil ich Christ bin, habe ich die Möglichkeit zu beten. Und das verändert ja nichts. Damit rette ich kein Menschenleben. Damit kann ich auch nicht wirklich jetzt irgendjemanden gesund machen oder machen, dass die Brücke wieder ganz wird. Oder
aber ich verstehe sehr gut, was Sie meinen. Ja, ich verstehe das sehr gut.
Und dennoch, ich bin so dankbar gewesen, gleich zu Beginn. Es gibt diese Vernetzung. Sie haben gesagt, Sie sind so stark vernetzt, Russland, Ukraine in Ihrer Familie. Ja? Genau. Und es gibt so, über das Christsein gibt es auch eine Vernetzung, dass man weiß, eigentlich sind wir Geschwister. Eigentlich sind die anderen unsere Schwestern und Brüder. Und gleich zu Beginn haben wir Gebetstexte bekommen von Leuten aus Russland, von Leuten aus der Ukraine, von Leuten aus orthodoxen Kirchen, von Leuten aus evangelischen Kirchen, so wie wir es sind. Mhm. Ja. Und diese Gebetstexte mit anderen gemeinsam zu beten, ist für mich eine ganz wichtige Sache.
Ich bin absolut Ihrer Meinung und verstehe ganz gut, was Sie damit zum Ausdruck bringen wollen. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, weil ich spüre enorme Hilflosigkeit und Ohnmacht. Und ich kann mir vorstellen, dass durch Gebete man dann selber sich wahrnimmt wieder und aktiv wird und dann schwindet diese Ohnmacht. Ich glaube, das ist das, was innerlich passiert. Und wenn man diese Ohnmacht nicht mehr ausgeliefert ist, dann kann man schon selbst sich selbst der Stütze sein und dann damit für einen anderen. Mhm. Deswegen würde ich an dieser Stelle wirklich Sie ersuchen, vielleicht mir auch diese Texte zukommen lassen, weil ich glaube, das ist wirklich sehr wertvoll und wichtig.
Ja, mache ich gerne, die gebe ich Ihnen gerne mit, diese Texte. Mhm. Meine Frage wäre jetzt an Sie, was erwarten Sie sich als eine persönlich Betroffene, auch wenn Sie jetzt nicht dort zu Hause sind, aber Sie sind ja persönlich durch Ihre Familiengeschichte betroffen, was erwarten Sie sich, sage ich jetzt, überhaupt von der Christenheit, von den Christen in dieser Welt, in dieser Situation? Was können Ihrer Meinung nach, was ist die Aufgabe von Christen in dieser Situation?
Ich glaube eben, dafür zu sorgen, dass man innere Halt bekommt. dass man eben nicht diese Ohnmacht ausgeliefert wird. Und dann gibt dann noch eine zweite Stufe von Ohnmacht. Man kann in Hass übergehen oder Hass verfallen. Und wir wissen beide, dass Hass absolut destruktives Gefühl ist, nicht nur anderen gegenüber, sondern vor allem sich selbst gegenüber. Und ich glaube schon, dass die Kirche sehr viel bewirken kann, dass die Seele nicht zerstört wird. Also das ist es ja, weil sobald man diesem nachgibt, diesem Zerstörerischen, dann wird es sehr, sehr schwierig, sich wieder zusammen zu flicken. Und ich glaube, dass durch Barmherzigkeit, durch Gebete, durch diese menschliche Einstellung kann man dem Ganzen entgegenwirken.
Ja, wir haben Sonntag, 13. März, haben wir hier in der Heilandskirche ein Konzert, wo Musikerinnen und Musiker sagen, wir machen Musik für die Menschen, die durch den Krieg in der Ukraine betroffen sind. Und dazwischen gibt es Texte, auch Gebetstexte. Und dann ist wieder Musik in einer anderen evangelischen Kirche in Graz, in der Kreuzkirche am 6. April, wo wir uns sehr, sehr freuen würden, wenn Ihre Cousine auch kommen könnte und ein bisschen was sagen könnte. Dort wird die Musik von jungen Menschen gemacht, von Bands. Also es ist eine Band, die andere noch eingeladen hat und die dort die Musik machen in der Kreuzkirche am Abend des 6. April. Und dass eben Information, Musik und Gebet zu einem Ganzen wird. Weil ich glaube, die Musik, die berührt auch sehr direkt so das Innere des Menschen. Und ich glaube, das passt sehr gut zu dem, was wir als Christen tun können mit Gebet. Und das haben Sie so schön gesagt, dieses wirksame Mittel gegen Hass.
Ja, absolut, Musik. Mhm. Also ich habe irgendwo, glaube ich, Rachmaninow hat das gesagt, was das Leben zerstört, kann die Musik heilen. Ah, das finde ich sehr schön und das sehr ist wirklich schön. So.
Mhm. Mir ist etwas eingefallen, das ist schon ein paar Jahre älter als der Rachmaninow, nämlich ein Psalm aus der Bibel, im Psalm 121, der Herr behüte dich vor allem Übel, vor allem, was schlecht ist. Nicht? Und da fallen uns so viele Dinge ein. Und hier in unserem Kontext ist man ja gegen alles versichert. Feuerschaden, Haftpflicht, Rechtsschutz, alles versichert, versichert, versichert.
Und rückversichert.
Ja, und jedes Übel, ja, vor jedem Übel schützt man sich. Ja? Der Herr behütet dich vor allem Übel. Also wir tun enorm viel und wir zahlen auch enorm viel Geld unterm Strich, damit wir vor dem Schlechten bewahrt werden. Aber im Psalm heißt es dann weiter, der Herr behütet dich vor allem Übel, er behütet deine Seele. Was tun wir, dass die Seele gesund bleibt? Ja. Etwas Gutes für die Seele tun, das ist der Titel von unserem Podcast Kernöl für die Seele. Ja, dieses kleine Extra, was Gutes tut, was das Ganze noch einmal besonders macht. Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. Das wünsche ich Ihnen und allen, die zu Ihnen gehören.
Vielen, vielen Dank.
Ich sage danke für das Gespräch und danke fürs Zuhören. Bleiben Sie fröhlich und gesund und nehmen Sie mit, Ihre Kirche ist neugierig auf Sie und außerdem bleiben Sie neugierig auf uns und die nächste Folge von Kernöl für die Seele.